ARD. Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
Diese Situation, die du da beschreibst, die wird sich ja nicht wiederholen. Du wirst nie wieder so kleine Hände haben.
Das ist richtig traurig.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist ja schon auch ein Grundproblem, dass die Vergänglichkeit des Menschen doch recht grundsätzlich ist und wahrscheinlich schon immer uns beschäftigt.
Das eint uns alle und ich glaube, uns eint auch die Sehnsucht nach dem Vergangenen und auch die Sehnsucht nach einer besseren Zukunft.
Mit Denise Mbay und Sebastian Friedrich.
Die Frage heute: Ist Nostalgie Rückschritt oder Rückhalt?
Willkommen zurück zu einer neuen Folge Tee mit Warum.
Hallo.
Wart ihr schon nostalgisch? Habt ihr uns vermisst? Hast du uns vermisst, Sebastian?
Ja, ich habe uns natürlich sehr vermisst. Die letzten zwei Wochen waren die Hölle ohne uns.
Darum geht's auch, um Nostalgie in der aktuellen Folge. Und wie immer könnt ihr diese und alle anderen Folgen in der ARD Audiothek hören.
Wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, ob Nostalgie etwas Rückschrittliches ist oder ob Nostalgie auch Rückhalt geben kann. Darüber sprechen wir mit dem Historiker Tobias Becker und wir blicken auch nochmal in die Philosophiegeschichte und werden uns mit Hannah Arendt beschäftigen.
Nostalgie, Rückschritt oder Rückhalt? Bist du ein nostalgischer Mensch, Sebastian?
Ich hatte tatsächlich in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie so eine komische Nostalgiephase. Ich hatte so eine Ostalgie entwickelt. Ostalgie ist ja so die Anlehnung der Nostalgie an Ostdeutschland. Und obwohl ich da ja nur 4 Jahre gelebt habe, von 1985 bis 89, zwar weiterhin Bezüge habe, weil fast meine ganze Familie da weiterhin lebt, habe ich schon doch in den letzten Jahren, zum Beispiel durch diesen Film Gundermann, der sich mit diesem Musiker aus Hoyerswerda beschäftigt, so eine starke Ostalgie entwickelt. Und deswegen auch hier heute mein blaues DDR-Sportjäckchen angezogen, das ich mir extra in so einem Online-Nostalgie-Etsy-Store geholt habe. Eine Original-Trainingsjacke aus Ostdeutschland, aus der DDR.
Schon mal ein ganz interessanter Aspekt, dass Nostalgie uns zum Konsum anregen kann. Und ich glaube, es gab also im Osten auch ganz, ganz viele Produkte, die vermisst wurden. Ob es jetzt Gerüche sind oder so von irgendwelchen Cremes oder Shampoos oder ob es auch Artikel sind, die es einfach dann nicht in den Westen geschafft haben über die Zeit. Und das ist, finde ich, ganz, ganz spannend, weil ich glaube, da fallen wir alle drauf rein. Ich habe zum Beispiel kürzlich so einen Kaugummiautomaten gesehen, so einen roten, so eine Kugel mit so bunten, so eine Glaskugel, die aussieht wie so ein Taucherhelm, den es in dieser Form nicht mehr gibt, wo so ganz viele bunte Kaugummikugeln drin steckten. Und den habe ich fast gekauft, diesen Automaten, weil er mich so sehr an meine Kindheit erinnerte. Ich hatte nämlich als Kind genauso einen roten Kaugummiautomaten.
Bei dir dann so die Erinnerung an genau die Kindheit. Bei mir ist es ja eigentlich gar nicht richtig die Kindheit, weil ich die ja, ich erinnere, ich habe so 2, 3 vielleicht noch Erinnerungen an die Zeit. Aber das ist ja eine ganz merkwürdige, abstrakte, auch lokale Nostalgie, also wirklich eine ortsgebundene. Aber ich glaube, jetzt jenseits von dem Alltag, von der Alltagsnostalgie, zeigt sich ja schon auch aktuell, dass Nostalgie anscheinend wieder im Trend ist. Also wenn man zum Beispiel die Leute, die den Fernseher anschalten und da so linear Fernsehen gucken, Wetten, das gut wurde jetzt eingestellt, aber gab auch ein kleines Revival, TV Total, die Sendung aus den Nullerjahren, 90er-Jahren, Ende 90er, Nullerjahre und auch im Netz Retro-Stores, so Vintage-Stores und so sind ja total im Trend.
Oder auf Instagram diese kleinen Geschichten, wer erinnert sich an dieses Bild und dann sieht man so eine Kassette, so eine, die man noch so in einen Kassettenrekorder legen musste und auch schon musste, vielleicht wissen die HörerInnen gar nicht mehr alle, wie so eine Kassette aussieht, aber wir erinnern uns natürlich an die 3 Fragezeichen, die übrigens auch ein Revival haben oder vielleicht auch immer noch aktuell sind, weil sich Menschen eben gerne an die Kindheit zurückerinnern und das, auch wenn es manchmal gruselige Geschichten sind, etwas ist, was einen beruhigt. Viele hören das ja auch zum Einschlafen beispielsweise.
Und so dieses im Alltag und das, was wir jetzt auch beschrieben haben, das hat ja dann eher, das würde ich sagen, hat jetzt keine problematische Konnotation oder so. Aber etwas anderes wird es, wenn wir über Nostalgie sprechen und das beziehen auf gesellschaftliche, politische Verhältnisse. Ja. Also zum Beispiel auch von rechten, sogenannten rechtspopulistischen oder auch rechtsradikalen Politikern wie Donald Trump, so ein Slogan wie Make America Great Again, steckt ja auch eine Nostalgie drin. Und ich glaube, das ist auch etwas, was, wenn wir über Nostalgie in einem allgemeineren gesellschaftlichen und politischen Sinne sprechen, zeigt, dass hier Nostalgie doch einen schlechten Ruf hat.
etwas great again machen, ist ja sich auf etwas zurückbesinnen wollen, was irgendwie mal großartig war, was toll war. Und ich glaube, das können wir wirklich gerade überall beobachten, wenn Menschen so sagen, das, was wir an Fortschritt haben, ist etwas, was mir das Gefühl gibt, dass ich nicht mehr Teil des Ganzen bin. Zum Beispiel, also darüber haben wir schon sehr oft gesprochen, die Sprache oder so. Und diese nostalgischen Momente, dieses sich zurücksehnen nach einer Zeit, in der man sich, ich sag's in Anführungsstrichen, sicherer gefühlt hat, das ist vielleicht die Gefahr. Und das ist auch etwas, was zum Beispiel auch, glaube ich, ein kollektives Gefühl sein kann, dass sich viele Menschen auf einmal nicht mehr gesehen fühlen und sich zurücksehen nach einer Zeit, in der sie sich mehr als Teil der Gesellschaft oder so gesehen haben.
Ja, die Frage ist natürlich bei sowas immer, ob das auch wirklich stimmt oder wie viel Verklärung genau da auch drin steckt.
Ich glaube, das ist eben das, man schwelgt ja in Nostalgie und ich glaube, Verklärung ist da ein ganz, ganz gutes Stichwort, weil wir viele Dinge dann vielleicht nicht mehr so beleuchten, die uns auch in der guten alten Zeit auf die Nerven gegangen sind.
Ja, und trotzdem bleibt doch die Frage, muss Nostalgie auch auf einer gesellschaftlichen Ebene und auf dieser allgemeineren politischen Ebene, muss das mit dieser Verklärung einhergehen? Ist es immer negativ konnotiert? Muss es immer etwas Schlechtes sein? Ja, darüber können wir sprechen mit jemandem, der sich jetzt ein paar Jahre damit auseinandergesetzt hat, und zwar einem Historiker.
Fabelhafte Idee.
Was sagt die Philosophie?
Wir sprechen mit Tobias Becker, Gastprofessor für Neuere Geschichte an der Freien Universität Berlin. Dort wurde er auch gerade habilitiert. Und seine Habilitationsschrift ist auch gerade veröffentlicht und sie heißt A New History of Nostalgia, erschienen bei Harvard University Press. Eben jene neue Geschichte der Nostalgie wird gerade international relativ viel besprochen und auch diskutiert. Ein guter Anlass also, um mit Tobias Becker ins Gespräch zu kommen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, freue mich, da zu sein.
Wir freuen uns auch und Sebastian und ich waren gerade schon nostalgisch beim Einstieg unserer Sendung, aber eines haben wir nicht getan, wir haben den Begriff überhaupt noch gar nicht geklärt. Woher kommt denn der Begriff Nostalgie?
Ja, der Begriff ist gar nicht so leicht zu fassen, das geht im Grunde mein ganzes Buch darum und die Ursprünge aber immerhin, die sind relativ klar. Der wurde nämlich 1688 erfunden von einem Arzt, ja, jemand, der seine Promotion, seine Doktorarbeit schrieb in Medizin, Johannes Hofer hieß der, und der beobachtete in der Schweiz ein vermehrtes Auftreten einer pathologischen, also krankhaften Form von Heimweh, und über die hat er sich damals Gedanken gemacht in seiner Doktorarbeit und hat dafür aus zwei altgriechischen Begriffen für Schmerz und Rückkehr hat er den Begriff Nostalgie, also aus Nostos und Algos, den Begriff Nostalgie geprägt, um eben einen medizinischen Fachbegriff zu finden, der eigentlich im umgangssprachlich Heimweh, das war dann ein schweizerdeutscher Begriff, der dann auch in die deutsche Umgangssprache eingegangen ist, um dafür eben einen medizinischen Fachbegriff zu finden.
Nun ist der Begriff, wie wir ihn heute verstehen, ja eigentlich nicht mehr so stark gebunden an diese örtliche, an das Zuhause, an das, was man sich sehnt, also dieses verloren gegangene Zuhause bei Söldnern beispielsweise. Also hat eine andere Bedeutung. Welche Bedeutung hat Nostalgie heute mehr und inwiefern hat sich das wann geändert?
Genau, das ist nämlich gar noch nicht so lange her, wie man vielleicht denken könnte. Also so bis ins 20. Jahrhundert hinein war Nostalgie kein besonders verbreiteter Begriff, sondern eben nach wie vor hauptsächlich ein medizinischer Fachbegriff, der kaum in die Umgangssprache eingegangen ist. Das hat sich so um 1900 im Englischen ein Stück weit verändert und dann beobachtet man, wie es so langsam löst es sich ab von diesem räumlichen Sehen und es wird daraus ein Sehen oder bezeichnet nun ein Sehnen nach der Vergangenheit. Und erstmals taucht es dann auf, diese neue Bedeutung, in den englischen und amerikanischen Wörterbüchern so in den 1960er Jahren. Und in Deutschland kann man es ziemlich klar festmachen. Da war es nämlich ein Spiegelcover von 1973, Nostalgie, die Geschäft mit der Sehnsucht. Und die hat quasi von einem Tag auf den anderen diese neue Form von Nostalgie oder diese neue Bedeutung aus dem Englischen kommend im deutschsprachigen Raum etabliert.
Warum passiert das genau in 1973? Also gerade auch, wenn wir jetzt uns erinnern, aus heutiger Sicht, ist jetzt ja mehr als 50 Jahre her, gilt ja 1973 als ja ein Epochenbruchjahr, also als Jahr mit der Ölkrise, wo ein altes Denken oder auch ein gewisser Fortschrittsoptimismus der 50er, 60er Jahre vielleicht nicht sein Ende findet, aber doch zumindest stark angekratzt wird. Gibt es hier einen Zusammenhang zwischen genau diesem Problem mit Fortschrittsdenken und eben dieser Nostalgiewelle der 70er Jahre, wie sie ja auch heute erinnert wird?
Ja, genau. Also so argumentiere ich in meinem Buch und so würde ich das auch ein Stück weit erklären. Also im deutschen Fall ist es besonders naheliegend. Also Ölkrise 73, dann die wirtschaftliche Rezession der 70er Jahre, Terrorismus und überhaupt im Grunde das Zusammenbrechen der Hoffnungen irgendwie der Nachkriegszeit und dann der 60er Jahre der Studierendenbewegung und dergleichen. Und in den USA finden wir es allerdings schon früher. Da finden wir auch schon diese Merkmale in den 60er Jahren, wo es wirtschaftlich noch gut ging. Insofern kann man das nicht ganz genau parallelisieren, dass man jetzt sagen würde, allen geht's schlecht, also blicken Sie zurück. Sondern das ist vielmehr, wie die Intellektuellen in der Zeit Nostalgie verstanden, wissen wollten. Also die haben das überall beobachtet, in der Populärkultur, zum Teil auch schon in der Politik und haben es eben darauf zurückgeführt, dass eben jetzt der Zukunftshorizont sich verdüstert und deshalb die Menschen eben vermehrt nach einer besseren Vergangenheit oder auf eine vermeintlich bessere Vergangenheit zurückblicken. Und ich würde sagen, das ist noch ein Stück weit komplizierter, weil im Grunde viele dieser Intellektuellen versuchen eigentlich, die Idee von Fortschritt zu retten. Also man sieht, das wird schwierig in dieser Zeit, also schon in der Nachkriegszeit, ja mit Holocaust, Hiroshima und so weiter. Wir sehen, jeder Fortschritt ist im Grunde auch irgendwo ein Rückschritt oder kommt mit sehr hohen Kosten für Menschheit und Natur. Also wie kann man überhaupt noch Fortschritt rechtfertigen? Und das wird immer schwieriger im 20. Jahrhundert. Das sehen wir ja heute auch mit Klimakrise und so weiter. Das Fortschrittsdenken an sich ist stark angekratzt. Und jetzt ist es gar nicht so sehr, dass die Leute vermehrt zurückblicken, sondern die Intellektuellen machen das aus und werfen das im Grunde den Leuten vor. Ihr schaut nicht mehr in die Zukunft, sondern in die Vergangenheit. Und dafür führen sie eben diesen Begriff Nostalgie ein, ohne dass ihnen das selbst so in diesem Moment so klar ist, sondern es entspringt eher so einem Missbehagen damit, dass in ihren Augen plötzlich zu viel Vergangenheit und zu wenig Zukunft da ist.
Wenn wir uns die heutige Situation anschauen, die ja auch eine Zeit der Zusammenbrüche, so hast du es vorhin gesagt, symbolisiert, kann man diesen Vorwurf heute auch machen? Ist der Vorwurf überhaupt berechtigt, dass dieses sich Sehnen nach der guten alten Zeit vielleicht so eine Form Eskapismus ist?
Ja, also das ist so quasi der Grundvorwurf. Das ist eine Flucht vor den Problemen der Gegenwart. Das ist eine Flucht vor der Zukunft. Und deswegen ist Nostalgie so ein großes Problem. Ja, weil das im Grunde die falsche Haltung ist. Wir sollen doch nach vorn schauen und irgendwie die Zukunft gestalten und nicht uns irgendwie zurückträumen. Zumal das ja auch eine falsche Vorstellung von Vergangenheit ist in den Augen dieser Intellektuellen. Und ich würde sagen, da ist vielleicht was dran, aber im Grunde ist das gar keine so große Sache oder irgendwie was besonders Neues, das jetzt Krisenzeiten wie den 70er Jahren oder unserer Gegenwart anhängt. Im Grunde hat sich auch das ganze 20. Jahrhundert als Krisenzeit verstanden. Also man findet eigentlich kaum Phasen, wo jetzt nicht über Nostalgie gesprochen wurde seit dem Zweiten Weltkrieg und wo das nicht verteufelt wurde. Und ich würde sagen, das ist gar kein so ein großes Problem oder die Intellektuellen übertreiben das dann auch ein Stück weit, die das kritisieren, weil im Grunde uns das die ganze Zeit begleitet, aber diese Vorstellung, dass es immer mehr Nostalgie gibt und dass das von den Problemen ablenkt und die Leute unfähig macht, irgendwie ihre Gegenwart zu gestalten, das hat sich weder in diesen entsprechenden Phasen noch eben auf die lange Dauer erfüllt, sondern es ist im Grunde völlig normal, dass wir zurückblicken, auch um ein Stück weit Orientierung zu suchen und irgendwie unsere Gegenwart zu erklären und besser zu verstehen. Und das ist dann nicht gleich per se nostalgisch, sondern da spielen viele Faktoren eine Rolle.
Wenn Nostalgie allerdings so was Kollektives wird, das haben wir vorhin mal kurz angesprochen, und viele Menschen sich so zurücksehen nach etwas, was ihnen genommen wurde, in Anführungshäkchen, birgt es dann nicht vielleicht doch eine Gefahr, weil man eben sich abgrenzt von anderen gesellschaftlichen Gruppen?
Ja, könnte es. Ich bin allerdings so ein bisschen vorsichtig, quasi diese Zuschreibung so direkt zu übernehmen. Also, dass tatsächlich so viele Menschen sich zurücksehnen, ich beobachte das eigentlich nicht, sondern was man sieht, wenn man sich den Begriff etwas genauer ansieht, seine Entwicklung und wie er verwendet wird, er ist doch überwiegend im Grunde eine Fremdzuschreibung. Also es sind immer andere Leute, denen man vorwirft, dass sie nostalgisch sind, während wie man selbst die Vergangenheit sich aneignet, doch eher positiv und irgendwie konstruktiv ist. Und insofern muss man vorsichtig sein, weil eben Nostalgie meistens eben so einen negativen, pejorativen, polemischen Beigeschmack hat, zumal in der Politik, aber auch in der Popkultur, und man damit sehr schnell Dinge abqualifiziert. Und wenn jetzt so Sachen aus der Vergangenheit zurückkommen, also in der Popkultur jetzt irgendwie das 90s Revival und so, würde ich das nicht automatisch so lesen, dass die Leute sich jetzt nach den 90er Jahren zurücksehnen, sondern die greifen halt bestimmte Artefakte der 90er Jahre auf, so wie man das in den 70ern mit den 50ern gemacht hat, und benutzen die in ihrer Gegenwart, ohne dass sie jetzt viel über die 90er Jahre an sich nachdenken.
Vielleicht hat hier auch bei diesem eher negativen Blick auf Nostalgie und der Nostalgiekritik seitens der Intellektuellen der Spiegeltitel ein wenig dazu beigetragen. Ich habe mal mir den angeguckt, und selbst in der Unterzeile hat man im Grunde schon vieles von dem, wie du es gerade beschrieben hast. Da heißt es nämlich, doch die sentimentale Rücksicht ist zugleich Rückzug aus der Gegenwart. Du machst dich jetzt ja auch stark dafür, dass man schon auch eine andere Seite der Nostalgie oder auch eine gewisse Ambivalenz der Nostalgie zur Kenntnis nehmen sollte. Mal andersrum gefragt, inwieweit kann denn Nostalgie auch etwas Positives sein? Inwieweit kann es denn auch helfen, die Gegenwart vielleicht auch besser zu verstehen oder auch positiv auf die Gegenwart einzuwirken für eine bessere Zukunft?
Ja, vielleicht zunächst zu dem, was du als erstes gesagt hast. Das ist nämlich ganz interessant oder vielleicht auch witzig, weil Nostalgie ja dann häufig als Vorwurf auch an so Retro-Phänomene, also es gibt nichts Neues mehr, sondern immer nur wieder Kopie und Revival von alten Sachen. Und das trifft eigentlich total auch auf die Nostalgiekritik zu, weil sich da ehrlich gesagt seit den 70er Jahren nicht viel getan hat, sondern wir behaupten regelmäßig, dass es immer mehr Nostalgie gibt, dass es immer schlimmer wird, aber die Erklärungen, die Analysen und irgendwie die Argumente sind großteils dieselben. Also die Nostalgiekritik ist selbst ein Stück weit retro und auch selbst ein Stück weit nostalgisch, weil sie ja immer die Vorstellung hat, es gab mal eine Zeit, wo die Leute in die Zukunft geschaut haben, wo nicht alle Leute nostalgisch waren. Und insofern muss sie sich quasi den Vorwurf, den sie anderen macht, auch selbst gefallen lassen. Nostalgie hat eben auch positive Elemente. Also einmal, wenn man das Nostalgie nennen will, solche Phänomene, dann ist das zunächst mal was ganz Normales, dass man eben Dinge aus der Vergangenheit mitschleppt, dass man die wieder aufbereitet, dass man die benutzt in der Gegenwart. Und zum anderen kann es auch etwas Positives haben. Also dass man in der Gegenwart, wenn wir für etwas nostalgisch sind, dann artikulieren wir ja eine Abwesenheit von etwas, das wir uns wünschen. Also zum Beispiel die Umweltbewegung hat auch des Öfteren den Vorwurf bekommen, sie sei nostalgisch für so eine unberührte Natur der Vergangenheit. Und da wäre es ja tatsächlich eben die Artikulation eines Problems und dann vielleicht auch der Impetus, etwas daran zu ändern und eben entsprechend Gegenwart zu gestalten, damit das, was man in der Gegenwart vermisst, aus der Vergangenheit, man in der Zukunft wieder hat. Also eine lebenswertere, grünere Stadt, die eben nicht auf Autos ausgelegt ist, sondern auf Menschen. Und in dem Fall wäre quasi Nostalgie der negative Vorwurf, aber vielleicht eben auch ein Potenzial zur positiven Veränderung.
Aber gibt es nicht auch einen Punkt, an dem Nostalgie tatsächlich also nicht unbedingt gefährlich werden kann, aber doch auch destruktiv? Also wenn man sich nur noch in Selbstbestätigungsschleifen verheddert. Also ja, früher war alles, also fast wie die Nostalgiekritik formuliert, früher ja war irgendwie alles besser und als wir jung waren, da haben wir das irgendwie alles noch richtig gemacht. Also auch die Klage über die Jugend beispielsweise, die ja tausende Jahre schon alt ist, die hat ja auch etwas Nostalgisches, was ich aber dann eher als etwas destruktiv-Nostalgisches klassifizieren würde.
Ja, ich meine, das sind so die Ursprünge von Nostalgie liegen da gewissermaßen auch, da wurde schon in den 20er Jahren drüber geschrieben von dem französischen Soziologen Maurice Halbwachs, dass man eben Nostalgie hauptsächlich mit älteren Menschen verknüpft, die auf ihre Jugend zurückblicken. Ob das dann automatisch was Negatives hat, ich meine, das ist ja auch quasi eine Art und Weise, sein eigenes Altern und die Veränderungen der Welt zu verstehen oder sich vielleicht auch dagegen zu wehren. lernen sie zu verstehen. Natürlich kann das unter Umständen auch etwas Destruktives haben, aber es ist vielleicht zunächst mal so ein Diskursmodus, um mit Veränderungen umzugehen. Ich habe jedenfalls keine Fälle gefunden, wo jetzt Menschen absolut irgendwie gegenwarts- und zukunftsunfähig werden und nur noch in der Vergangenheit leben. Das ist, glaube ich, dann eher eben im Bereich der Polemik und des Vorwurfs und keine reale Gefahr.
Wenn man sich jetzt so ältere Personen anschaut und sagt, okay, die sind nostalgisch, sehen sich vielleicht zurück in die eigene Jugend, was ja auch an Musik, was wir alle nachvollziehen können, wenn wir Songs hören aus unseren Teenagerjahren, dann sind wir irgendwie auch wieder fresh und jung und so. Aber Nostalgie, jetzt mal auch ganz subjektiv betrachtet oder persönlich betrachtet, die führt auch zum Beispiel sehr junge Menschen zurück in eine Vergangenheit, die sie nie erlebt haben. Also ich habe zum Beispiel kürzlich ein Instagram-Video gesehen von einer jungen Frau, die ihre Butter in so einem Butterrührgerät selber gemacht hat, wo ich mir kurz gedacht habe, okay, die hat viel Zeit. Sie hatte allerdings auch zusätzlich noch sehr viele Kinder und sie hat alles mit der Hand gemacht und es hatte wahnsinnig viele Likes und Follower. Also das hat eine gewisse Faszination, dieses sich rückerinnern an eine Zeit, von der man noch nicht einmal Teil war. Wie erklärst du dir sowas?
Auch da wäre ich unsicher, ob es sich wirklich um Nostalgie handelt, ob es quasi eine Sehnsucht nach Vergangenheit ist oder vielleicht auch eine Sehnsucht irgendwie nach einer gewissen Vorstellung von Ursprünglichkeit, das könnte man natürlich auch nostalgisch nennen, oder eben quasi das Handwerkliche, das Selbstmachen, das nicht alles kaufen, ob das jetzt Kleidung ist oder in dem Fall die Butter und sowas, sondern irgendwas mit den Händen zu machen, keinen Bürojob zu haben, das ist ja durchaus irgendwie eine nachvollziehbare Wunsch, den ich jetzt nicht automatisch als nostalgisch, weil wie du gesagt hast, die hat die Zeit gar nicht erlebt. Inwiefern schwingt da jetzt Vergangenheit mit und inwiefern schwingt da eher die Sehnsucht nach irgendwie einem anderen Lebensstil mit? Das kann antimodern, das kann sich gegen die Gegenwart richten, muss es aber gar nicht automatisch, würde ich sagen. Und ja, bisweilen kann das in so ein nostalgisches Register, früher war es irgendwie besser, passen, aber in anderen Fällen geht es vielleicht da auch um eine positive Gestaltung von Gegenwart und Zukunft. Man kann ja auch sagen, gewisse Dinge waren ja auch besser in der Vergangenheit. Also wenn wir in so Bereiche wie Jobsicherheit, irgendwie Gesundheitssystem und dergleichen schauen, war für gewisse Teile der Bevölkerung gewisse Aspekte der Vergangenheit besser. Und wenn wir das leugnen würden, würden wir auch wieder in so ein Fortschrittsdenken reinkommen, das eben behauptet, ja, die Gegenwart ist immer besser als die Vergangenheit und die Zukunft wird noch besser werden. Und da hilft uns vielleicht die Nostalgie oder der Nostalgievorwurf, wenn wir ihn kritisch verstehen, unser eigenes, immer noch stark von diesem Fortschrittsdenken beeinflusstes Denken zu hinterfragen.
Wir haben so viele Dinge zu tun, an so vielen Enden und Ecken sind Dinge besser gewesen. Und aber ganz, ganz viele Fortschritte sind ja auch gesellschaftliche Fortschritte.
Aber trotzdem ist ja das Fortschrittsdenken oder der Fortschritt selbst ja doch sehr stark in Verruf geraten. Also wir haben zwar jetzt eine Ampelregierung, die sich eine Fortschrittskoalition nennt, aber ja mit 70er, 80er entrückt ja überhaupt das Denken von Linearität und Fortschritt eigentlich aus dem Bewusstsein. Damit einhergeht ja auch die zeitdiagnostische, auch eher kritische Formulierung, dass wir in einer, so etwas wie einer breiten Gegenwart leben oder in einem Präsentismus, Also wo es nur noch Gegenwart gibt und es gibt gar keine Zukunft mehr und gar keine Vergangenheit mehr und man verheddert sich gewissermaßen in der Zeit. Erstmal vorausgeschickt,
schönes Wort.
Ist das vielleicht ist das überhaupt ein Problem? Also Präsentismus und breite Gegenwart, also ich glaube, die das formuliert haben, problematisieren das, aber es ist vielleicht ja auch eine Folge genau von der Abkehr von Fortschrittsdenken. Du hast ja schon Hiroshima, Holocaust und so weiter genannt. Das kommt ja nicht von ungefähr, dass der Fortschritt in Verruf geraten ist. Also inwieweit ist es überhaupt ein Problem, dass wir in einer breiten Gegenwart und im Präsentismus leben?
Ja, also für die Kritikerinnen und Kritiker, ich glaube, es sind eigentlich hauptsächlich Kritiker der breiten Gegenwart, ist es eindeutig ein Problem und ein Verlust, dass wir eben, das ist quasi der Vorwurf, dass wir eigentlich nicht mehr in der Lage sind oder mehr oder weniger und weniger in der Lage sind zu unterscheiden, überhaupt zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, weil im Grunde diese ganzen Vergangenheiten mittlerweile Teil auch unserer Gegenwart sind. Ja, man kann das eigentlich am besten verstehen, wenn man in die Popkultur schaut, also noch vor 20, 30 Jahren, wenn man da einen alten Film sehen wollte oder irgendwie einen alten Song hören wollte, dann musste man eigentlich in eine Bibliothek gehen oder irgendwie in ein Archiv, das wieder aufzutreiben. Und dann kam eben die Videotechnologie, es kam das Kabelfernsehen, das viel Altes zurückgebracht hat. Jetzt mit den Streamingdiensten, mit dem Internet haben wir eigentlich überhaupt kein Problem. Innerhalb von ein paar Klicks können wir irgendwie Beatles-Songs oder was auch immer uns interessiert, können wir uns sofort wieder anhören. Und es gibt eben nicht mehr diesen Sinn für Chronologie. Da folgte ein Stil auf den anderen, eine Band auf die anderen. Und man muss so einen grundsätzlichen Sinn für Geschichte von Popmusik haben, um zu wissen, wo passt das eigentlich rein. Sondern wenn wir irgendwie auf Spotify den Algorithmus die Wahl überlassen, dann springen wir eigentlich zwischen den Zeiten her und das ist quasi alles Teil unserer Gegenwart und wir wissen oft gar nicht, ist das jetzt Disco der 70er Jahre oder ist das Disco beeinflusste Musik von gestern und dergleichen. Ja. Und ich würde sagen, für Popkultur macht das irgendwie Sinn, ob das tatsächlich ein großes gesellschaftliches Problem schon ist, dass wir wirklich nicht mehr Vergangenheit und Gegenwart unterscheiden können. Das würde ich sagen, können wir bislang noch nicht in dem Maße beobachten. Und es ist die Frage, ob das tatsächlich eintreten wird. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass im Präsentismus alle Vergangenheiten aufgehoben sind. Das heißt auch die moderne Vergangenheit, die eben diese lineare Vorstellung von Zeit und eben die klare Trennung oder die Möglichkeit zu trennen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hat. Die ist natürlich auch immer noch da. Das sehen wir ja auch. Bestes Beispiel, wie du genannt hast, die Fortschrittskoalition. Ja, obwohl Fortschritt so kritisch geworden ist, ohne Fortschritt ist quasi keine Politik möglich. Alle schreiben sich das auf die Fahnen. Insofern würde ich sagen, ist diese Kritik oder das, was diese Kritik beobachtet oder beobachten möchte, noch nicht völlig eingetreten. Und die Frage ist, ob das passieren wird. Ja.
Ich möchte doch nochmal bei diesem Fortschritt hängen bleiben. Du hast gerade gesagt, man kann diesen Präsentismus, wir wissen gar nicht, ob wir gar nicht mehr so stark trennen können zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Das kann man so nicht eindeutig sagen. Was man vielleicht eindeutiger sagen kann, also ganz eindeutig vielleicht auch nicht, aber es gibt doch eine gewisse Tendenz, würde ich sagen, dass es eine gewisse Zukunftsangst gibt und eine Sorge vor Zukunft, jetzt beispielsweise Klimakrise, aber auch viele andere Themen, auch Kriege. Und inwieweit kann denn der nostalgische Blick, der jetzt kein verklärender Blick ja zwingend sein muss, aber inwieweit kann der nostalgische Blick denn helfen, auch so etwas wie Utopien wieder denkbar zu machen oder eben auch eine gute Zukunft denkbar zu machen. Nicht unbedingt gedacht als lineare Abfolge im Sinne eines teleologischen Fortschrittsdenkens, aber schon als eine Zukunft, auf die wir hinsteuern.
Ja, ich meine, das ist die Frage, ob das noch die Rezepte sind, die funktionieren. Also was den Präsentismus angeht, bin ich auch etwas kritisch, ob das eine zutreffende Kritik ist. Aber dass eben die alte Vorstellung von Fortschritt, die ja auch diese Kritik ein Stück weit bewahren möchte, dass die eigentlich nicht mehr funktioniert und damit auch die Vorstellung von Utopie auf der einen und Nostalgie auf der anderen, das merken wir ja in unserer Lebensrealität auch so klar, lässt sich das gar nicht mehr unterscheiden. Also viele dieser Utopien haben sich als komplette Dystopien enthüllt. Wollen wir wirklich dahin? Ist das irgendwie das, was uns fehlt? Oder ist es vielleicht ein pragmatischerer Umgang mit Umwelt und Natur, so wie das eben Denker wie Latour vorschlagen, dass man eben diese alte Differenz zwischen Gesellschaft und Mensch auf der einen und Natur auf der anderen Seite, dass wir das ein Stück weit aufgeben müssen, sondern dass wir uns irgendwie als Teil begreifen müssen, um eben eine Zukunft zu gestalten, die weiterhin in irgendeiner Form lebensfähig sein wird. Das könnte man natürlich auch wieder eine Utopie nennen, aber vielleicht ist irgendwie das größere Problem, aus diesem alten, modernen Denken rauszukommen und da Formen zu entwickeln, die es ermöglichen, die Zukunft zu gestalten, die eben keine Apokalypse ist.
Das versuchen wir mal. Vielen Dank, Tobias Becker, für das schöne Gespräch. Letzte Frage, ganz kurz, die ich einfach nochmal hinterher schieben möchte. Tobias Becker, nicht der Historiker, sondern der Mensch. Bist du manchmal nostalgisch?
Ja, klar, wenn man so viel Zeit über diesen Begriff nachdenkt, dann ist man natürlich den sehr vorsichtig einzusetzen. Aber auch die Nostalgieforschenden sind ab und zu sicherlich nostalgisch oder vielleicht sogar mehr als andere, ich weiß es nicht. Aber die üblichen Dinge, die andere nostalgisch machen, eben alte Urlaubsfotos anzuschauen oder der überraschend gespielte Song, mit dem man etwas aus der Vergangenheit verbindet und der irgendwie so einen Moment zurückbringt, zum Beispiel der 90er Jahre, davor sind auch Leute nicht gefeit, die sich sonst damit irgendwie versuchen, wissenschaftlich zu beschäftigen.
Muss ja auch nichts Schlimmes sein, ja, haben wir gelernt.
Genau.
Vielen Dank,
genau.
Tobias Becker.
Ich danke euch. Ciao.
Also Nostalgie offenbar nicht nur etwas Schlechtes, sondern tatsächlich vielschichtig und auch ein Phänomen, das, auch wenn wir das als Begriff vielleicht erst seit 50, 60 Jahren in der Weise verwenden, wie wir es heute verwenden, aber ein Phänomen, das es doch schon deutlich länger gibt.
Ich bin mir sicher, das gab es schon immer.
Schon immer, seit es eine Vergangenheit gab.
Seit es eine Vergangenheit gab.
Aber die Ersten, die keine Vergangenheit hatten, die...
Aber hatten die keine Vergangenheit?
Ja, das ist ja so kompliziert mit den ersten Menschen. Aber ich meine, selbst diese Bibelgeschichte ist ja eine nostalgische Geschichte, also der Garten Eden, ne? Also ist ja... Mehr Nostalgie geht ja gar nicht. Wobei da ist es ja, das Ziel ist ja auch der Ausgangspunkt. Also das Paradies ist ja dann eigentlich wieder, also die Rückkehr ins Paradies ist ja das Ziel. Also Utopie und Nostalgie sind da eins.
Ich hänge immer noch daran, dass Menschen keine Vergangenheit hatten. Ich meine, da bin ich kurz hängen geblieben. Und weißt du was? Also wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu diesen persönlichen Momenten, dem Subjektiv, nicht den gesellschaftlichen Blick auf die Nostalgie, dann ist es ja im Grunde auch ein Privileg, nostalgisch zu sein, wenn man sich erinnert an die Vergangenheit, wenn man lustvoll nostalgisch ist. Vielleicht ist das nochmal was wir einbringen können. Lustvoll nostalgisch zu sein, also so wie wir das vorhin so ein bisschen gemacht haben, sich so ein bisschen zu suhlen und zu schwelgen in Erinnerungen, das ist ja eigentlich was sehr Schönes, einige Menschen auch abgeschnitten sind aufgrund von Trauma und von schlimmen Erfahrungen, obwohl wir später auch noch herausfinden werden bei Hannah Arendt, dass es auch anders sein kann.
Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man hier herausarbeiten muss, dass bei Nostalgie geht es eben nicht nur um etwas zu vermissen, also eine Zeit, die Jugend vielleicht oder ein Ort, sondern es geht ja auch um so eine freudige Erinnerung. Also es muss ja auch etwas Positives sein, sonst würdest du es ja nicht vermissen. Also es ist diese Zweischneidigkeit von Vermissen, von Traurigkeit, traurigen Vermissen, aber es ist eben nicht die gleichzusetzen mit der Traurigkeit. Es kommt also noch dieser positive Aspekt dazu, dass man sich gerne daran erinnert.
Ja, beides, ne? Das Bittersüße.
Weil man würde ja niemals sagen, nostalgisch. Also es gibt ja, wir haben jetzt ja auch über Musik gesprochen, über Düfte. Wenn einen etwas triggert beispielsweise, also eine sehr negative Erfahrung aus der Jugend oder so, da würde man ja niemals sagen, ah, das ist jetzt aber ganz schön nostalgisch von dir, dass du dir ja gerade hier getriggert wirst.
Das stimmt.
Sondern das Nostalgische, da steckt ja schon etwas drin, dass man sich an etwas Positives erinnert.
Was ich noch ganz interessant fand, ist, dass er von dem Sinn, dem Verlust des Sinnes für Chronologie gesprochen hat und in dem Zusammenhang eben auch mit unserem Medienkonsum oder wie wir heute Zugang zu Medien haben, zu Filmen, zu Musik und so weiter. Und da fällt mir eine Anekdote ein. Mein Sohn, der hört immer Musik mit Kopfhörern und irgendwann wollte ich aber auch mal wissen, was hat der eigentlich auf seiner Playlist? Und habe mir gedacht, da muss irgendwie was draus sein, was ich nicht hören soll, was komisch ist, warum hört er immer mit Kopfhörern? Und er hat seine Playlist mal mit mir geteilt und er hört eigentlich die Musik, die ich in meiner Jugend gehört habe. Der hört die gleichen Songs, so, was mich ein bisschen verwirrt, weil ich kann ja gar nicht sagen, was für schreckliche Musik, aber daran sieht man, wie sich eben auch durch die Möglichkeiten, dass man Zugriff hat auf vergangene popkulturelle Ereignisse, auch heute, auch in Filmen und so weiter, dass das eben auch die Zeiten so miteinander verbindet, würde ich jetzt
ja,
mal sagen.
Ja, und also ich hänge da auch noch ein bisschen dran, er hat das ja mit Playlisten eben auch erklärt und dass man da von dem einen Song in eine andere Zeit dann wieder hüpft. Ich denke, das gab es ja in der ähnlichen Form ja schon auch in den 70ern und 80ern. Da war das natürlich keine Spotify-Playlist oder irgendeine andere Playlist, sondern da war das dann die Platte oder die Kassette oder die CD. Klar war die linearer, also es gab am Anfang und Ende der Kassette, das Band war irgendwann zu Ende, aber da konntest du ja auch bei einem Mixtape einen Song aus den 50ern, einen Song aus den 90ern hinterherhauen, aber was sich sicher verändert hat, ist die Geschwindigkeit.
Ja, und der Zugang auch.
Ja, der Zugang sicher auch, genau, früher hattest du vielleicht 10 Kassetten, jetzt hast du, wenn du da einen Account hast,
alles,
oder vieles zumindest, fast alles, und du kannst natürlich auch in kürzerer Zeit dir Playlisten erstellen lassen, du kannst viel schneller hüpfen von der einen Pop-Epoche in die nächste, also insofern ist die Beschleunigung da sicherlich eine große Veränderung.
Sebastian, ich habe mal vor einer Zeit so ein paar Texte geschrieben. Texte, die meine Kindheit betreffen, meine Jugend und so weiter. Und ich habe die auch so nummeriert mit den Alterszahlen, also wie alt ich da war. Ich war 3, ich war 17.
Du hast mir 3 schon Texte
oder 8. Nein, ich habe mich erinnert und ich habe diese Texte Verinnerungen genannt, weil man sich ja irgendwie auch vielleicht vertut in der Erinnerung. Und vielleicht ist das auch so ein Mittel, das Nostalgie befeuert, weil man bestimmte Dinge ausblendet und sich in der Erinnerung nicht so zu 100%ig an alles erinnert, auch eben nicht zum Beispiel an die Trigger-Momente oder an die schlimmen Dinge, sondern eben an den schönen Kaugummi-Automaten oder an das gute Duschgel. Soll ich mal einen Text vorlesen?
Ja, gerne. Lies doch mal gerne vor.
Ich lese nicht den ganzen Text, weil der ist zu lang, aber ich lese einen Teil.
Entschuldigung, wann hast du den geschrieben?
Den habe ich vor 2 Jahren oder so geschrieben, aber ich war zu diesem Moment, es ist eine Verinnerung und da war ich 8 und der Text heißt Injera, zur Erklärung, ach das findet man raus, was Injera ist, es ist etwas zu essen. Wir sitzen Schulter an Schulter, der Kreis ist eng und warm, in der Mitte steht eine große flache Schüssel, sie ist mit den köstlichsten Fladen ausgekleidet, die jemals gebacken wurden. Vollkommene flache Kreise, mit Kratern übersät, duftende Monde. Der Sauerteig ist so weich und leicht, der Geschmack wie nichts anderes auf der Welt. Darauf schimmert eine rote, satte Soße, aus der Karotten und Kartoffeln herauslugen, wie prächtige Schätze. Meine Hand ist zu klein, meine Augen wollen mehr. Ich reiße ein Stück Fladen vom Rand, greife damit in die Soße, die Kartoffel piekt kantig heraus. Mein Mund öffnet sich weit, um die saure, scharfe und vollkommene Köstlichkeit zu verschlingen. Je mehr Fladen vom Rand gerupft wird, desto durchtränkter ist der Teig, der bleibt. Jemand bringt einen Teller mit Nachschub. Die Injera-Monde sind hoch aufeinander gestapelt und ich greife mir einen davon. Wir essen gemeinsam. Der Inhalt der Schüssel scheint unerschöpflich. Wir reden alle ein bisschen durcheinander. Ich verstehe nicht alle Worte. Und dennoch ist mir das Tigrinya vertraut. Manche Worte sagen sie auch auf Italienisch. Ich rede Deutsch.
Interessanter Text. Vor 2 Jahren, hast du dich da
spontan
dran erinnert oder verinnert?
Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich habe einfach angefangen, gar nicht mit diesem Text, sondern andere Texte zu schreiben, weil ich, glaube ich, ein Foto gesehen habe, wie wir es vorhin auch gehört haben im Gespräch mit Tobias, das Blättern in Fotoalben. Ich habe ein Foto gesehen, wo ich vor einem roten Backsteinhaus stehe, neben einem Kaugummiautomaten, da ist er schon wieder, in dem es aber so rote Erdnüsse gab. Ich weiß nicht, ob du dich an sowas erinnerst.
Ja, doch.
Köstlich. Auf jeden Fall habe ich mich dann erinnert, da war ich ungefähr 3 und habe versucht, so mich zurückzuerinnern an diese Zeit, was sehr schwierig ist, wenn man noch sehr klein ist. Und dann habe ich angefangen, so Episoden aus meiner Kindheit und aus meinem Erwachsenenwerden aufzuschreiben, die irgendwie wie so Fetzen noch da sind.
Und warum machst du das? Also ich finde das nachvollziehbar, aber mich interessiert, was deine Motivation ist, dich, also das auch festzuhalten. Du möchtest das ja, indem du es aufschreibst, möchtest du das ja offenbar auch in der Weise für dich zumindest dokumentieren.
Ich glaube, das hatten wir vorhin auch schon angeklungen. Ich hätte die Frage fast gestellt, ne? Dieses, wenn, als Tobias gesagt hat, dass Menschen sich gerne zurückerinnern oder dass es der Vorwurf da ist, dass alte Menschen sich zurückerinnern an die Jugend und so und dort hängen bleiben, da hatte ich auf den Lippen dieses, dass wir ja sterben und dass der Tod etwas ist, was uns vergänglich macht. Und die Erinnerung an das Leben, das ja so viele verschiedene Zeiten durchläuft und verschiedene fast Persönlichkeiten, die wir selber auch sind, weil wir uns ja auch irgendwie immer wieder verändern, das ist was sehr Schönes und vielleicht auch Beruhigendes. Und deshalb schreibt man vielleicht auch Tagebuch. Das ist ja, sind ja eigentlich so wie Tagebucheinträge, nur aus einer Gegenwart auf die Vergangenheit blickend.
Ja, also ich glaube, es ist doch vielleicht auch ein Versuch, so etwas, indem du das zum Beispiel dokumentierst, an der Zeit ein Stück weit festzuhalten, was wir ja nicht können. Also die ist ja vorbei. Die Vergänglichkeit trifft uns ja nicht nur mit Blick auf den Tod, sondern ja auch mit dem Blick auf diese Situation, die du da beschreibst, die wird sich ja nicht wiederholen. Du wirst nie wieder so kleine Hände haben.
Das ist richtig traurig.
Ja, genau.
Obwohl, es ist eigentlich gut, da kann ich mehr in Jedi essen.
Also ich glaube, das ist ja schon auch ein Grundproblem, das hatten wir hier und da auch ab und zu schon mal in den vergangenen Folgen aufgemacht, dass die Vergänglichkeit des Menschen doch recht grundsätzlich ist und wahrscheinlich schon immer uns beschäftigt.
Das eint uns alle und ich glaube, uns eint auch die Sehnsucht nach dem Vergangenen und auch die Sehnsucht nach einer besseren Zukunft.
Du hast ja gerade schon Hannah Arendt genannt und sie ist heute zum zweiten Mal bei uns in der Sendung, also nicht leibhaftig, aber mit einem Zitat. Wir hatten sie schon mal in der vergangenen Folge und heute haben wir nicht nur ein Zitat von ihr, sondern wir hören sie. Es gibt nämlich einen Mitschnitt eines Interviews, das der Journalist Günter Gauss mit ihr im Oktober 1964 geführt hat. Das war ein Fernsehinterview, gibt es auch noch hier und da online zu finden. Und da sprechen sie zwar nicht über den Begriff der Nostalgie, aber sie greifen hier einen Gedanken auf, der uns in unserer Diskussion um die Nostalgie nochmal weiterführen könnte.
Das Philosophon.
Sie haben eine neue Botschaft.
Dennoch möchte ich Sie fragen, ob Ihnen das Europa der Vor-Hitler-Zeit, das es nie wieder geben wird, fehlt, wenn Sie in Amerika sind oder wenn Sie nach Europa kommen. Was ist geblieben und was ist unrettbar verloren?
Das Europa der Vor-Hitler-Zeit. Ich habe keine Sehnsucht. Das kann ich nicht sagen. Was ist geblieben? Geblieben ist die Sprache.
Mhm. Und das bedeutet viel für Sie?
Sehr viel. Und ich habe immer bewusst abgelehnt, die Muttersprache zu verlieren. Ich habe immer eine gewisse Distanz behalten. Sowohl zum Französischen, das ich damals sehr gut sprach, wie zum Englischen, das ich ja heute schreibe.
Das wollte ich fragen. Sie schreiben heute in Englisch?
Ich schreibe in Englisch, aber ich habe die Distanz nie verloren. Sehen Sie, es ist ein ungeheurer Unterschied zwischen Muttersprache und allen anderen Sprachen. Bei mir kann ich das furchtbar einfach sagen. Im Deutschen kenne ich einen ziemlich großen Teil deutscher Gedichte auswendig. Die bewegen sich da immer irgendwie im Hintergrund, in the back of my mind. Also, das ist natürlich nie wieder zu erreichen. Im Deutschen erlaube ich mir Dinge, die ich mir im Englischen nicht erlauben würde. Mir jetzt manchmal auch schon erlaube, weil ich halt frech geworden bin. Aber im Allgemeinen habe ich, die deutsche Sprache ist das Wesentliche, was geblieben ist und was ich auch bewusst immer gehalten habe.
Geblieben ist die Sprache von Hannah Arendt.
Und ich habe keine Sehnsucht, hat sie auch gesagt. Das ist interessant, die Sprache als wie ein Anker an ein Zuhause, das es nicht mehr gibt. Also die Sprache als Transportmittel quasi, auch in eine Zeit, die es nicht mehr gibt. Und die aber sich dennoch weiterentwickelt und im Hier und bei Hannah Arendt ja auch in der Zukunft weiter wirkt und lebt. So, das finde ich, ist ein ganz, ganz interessanter Aspekt, auch im Hinblick auf andere Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten. Also die Philosophin Barbara Cassin, die bezieht sich in ihrem Buch Nostalgie, wann sind wir wirklich zu Hause, unter anderem auch auf dieses Gauss-Interview, aus dem wir gerade den Text gehört haben. Und die Barbara Cassin, die beschreibt auch, wie die Muttersprache so ein Mittel der Verbundenheit ist, die eine ortsungebundene und eine regimeungebundene Verbindung ist zur Heimat, also die bleibt quasi als Anker, auch für andere geflüchtete Menschen.
Genau, das ist ja, wir hatten es ja vorhin mit der Begriffsgeschichte der Nostalgie, also dass es am Anfang das Heimweh war über diesen Johannes Hofer, diesen Schweizer Arzt, der diesen Begriff dann da entwickelt hat, 1688, da war es also ein lokaler Bezug. Dann, dass sich das dann gewandelt hat und jetzt eher die Zeit vermisst wird. Und bei Hannah Arendt ist ja ganz interessant, dass sie das auch aufgrund ihrer Biografie, also Hannah Arendt musste emigrieren und so, im Nationalsozialismus, dass sie, das ist aufgrund auch der Entwicklung in Nazi-Deutschland, natürlich relativ schwer fällt, sich an die lokale Heimat, also an diesen lokalen Sinne von Nostalgie positiv zu beziehen, aber auch zeitlich natürlich nach den ganzen Ereignissen es schwerfällt. Und dann bleibt diese dritte Dimension jenseits der Zeit, jenseits des Ortes, nämlich diese Sprache.
Und bei mir kommt da die Frage auf, welche Möglichkeiten gibt es denn noch, sich zu verbinden? Was sind denn außer Sprache, außer die Zeit und das Örtliche? Da gibt es ja sicher eine Vielzahl.
Ja, also naheliegend würde ich sagen, wäre erstmal, wären menschliche Beziehungen, die aber, glaube ich, immer auch gebunden sind mit genau mit dem, also mit Sprache sowieso als yeah. Form der Kommunikation zwischen Menschen. Also Sprache brauchen wir nicht, wenn es keine anderen Menschen gibt. Aber auch wenn wir uns an einen Ort erinnern, dann ist es vielleicht ein Geruch oder sowas, aber trotzdem verbinden wir damit ja etwas Positives. Das war ja eine Erkenntnis, die wir hatten, dass die Nostalgie auch diesen positiven Bezug braucht, dass es eben nicht nur ein Trigger ist, aber dass wir etwas Positives haben und etwas Positives haben, auf das wir uns dann besinnen, hängt nicht immer zwingend, aber doch häufig mit auch positiven Beziehungen mit anderen Menschen zusammen. Und mit denen kann man sich ja trotzdem noch, also man kann ja auch, bei Hannah Arendt wird auch ein Lied davon singen können, dass sie ja trotzdem auch mit Menschen weiterhin Kontakt pflegte, die teilweise ja sogar auch in der Nazi-Zeit sehr stark involviert waren und trotzdem da diese Beziehungen weiter gepflegt hat, auch im Nachhinein.
Die andere Seite.
Ich bin Grit Lemke, Autorin und Dokumentarfilmregisseurin. Ich glaube, dass Nostalgie etwas ist, was uns in der Zeit verankert und uns da irgendwie im Gleichgewicht hält. Ich habe halt die Vergangenheit und wenn ich mich damit mehr beschäftige, dann ist das irgendwie, glaube ich, was sehr Natürliches und setzt irgendwie auch so emotionale Ankerpunkte. Ich glaube, das ist fast schon sowas wie ein, ja, weiß nicht, ob man sagen kann, eine anthropologische Konstante, aber ich glaube schon ein menschliches Grundbedürfnis, das erstmal auch nichts Schlechtes ist. Mich macht doch nachdenklich diese Verbindung von Nostalgie und Osterinnerung oder Ostvergangenheit oder eben diese berühmte Ostalgie, weil eben ich damit auch irgendwie meine auch vielleicht unschuldigen Kindheits- und Jugenderinnerungen nachträglich irgendwie fast beschädigt empfinde. Also dass da eine Ideologie drüber gepfropft wird, die ich vielleicht gar nicht empfinde. Also eine unschuldige Erinnerung an was weiß ich, eine Blumenwiese vor dem Haus in meiner Kindheit, die hat nichts mit DDR zu tun. Es wird aber alles, an was wir uns erinnern, immer mit Ideologie in Zusammenhang gebracht. Und das macht's irgendwie, das wertet das nachträglich ab. Und das empfinde ich als sehr unangenehm. Und das macht mich nachdenklich, ja.
Ja, Grit Lemke spricht hier am Ende über die Ostalgie. Das ist ein Thema, das sie auch schon länger beschäftigt. Sie kommt selbst aus Hoyerswerda, lebt in Hoyerswerda und Berlin, also in beiden Städten. Hat als Filmemacherin sich beispielsweise auch mit Gundermann auseinandergesetzt. Es gibt ja zum einen diesen Spielfilm, der mich so nostalgisch gemacht hat. Und gleichzeitig kam ungefähr zur gleichen Zeit von ihr der sehr schöne Dokumentarfilm Gundermann Revier, der auch die ganze Zeit da nochmal aufarbeitet. Also sie kommt aus der gleichen Generation. Also Gundermann war ein paar Jahre älter, aber kommt aus den Kreisen sozusagen dieser ganzen Gundermann-Gang, wenn man das so rückblickend sagen möchte. Und sie hat auch ein Buch geschrieben, Die Kinder von Heu, da geht es um die ja rassistischen Ereignisse im September 1991, aber eigentlich nur am Ende des Buches, eigentlich zwei Drittel des Buches, die ich wirklich grandios finde, behandeln die Zeit der 70er, 80er in Hoyerswerda. Und das ist eben ein zwar könnte man sagen nostalgischer Blick, aber kein verklärender Blick. Also sie macht da jetzt nicht eine DDR-Verherrlichung, aber sie macht eben auch nicht, sie spielt auch nicht das Spiel mit, die DDR zu verteufeln und nicht nur ihre eigene Geschichte zu zeigen und die Geschichte ihrer Freundinnen und Freunde zu zeigen, sondern auch das System mit den Stärken und Schwächen darzustellen. Und das fand ich in der ganzen Auseinandersetzung um DDR und Ostdeutschland, die in den letzten Jahren wieder stärker und größer geworden ist, wirklich einen herausragenden Beitrag.
Ich fand diesen Moment sehr berührend, wo sie sagt, dass sie sich nicht uneingeschränkt über die Blumenwiese vor ihrem Haus freuen kann oder ihre Kindheit. Einfach, dass dieser Rückblick und vielleicht auch diese nostalgischen Gefühle für jemanden, die in Ostdeutschland aufgewachsen ist, etwas anderes bedeuten als für Menschen, die in Westdeutschland aufgewachsen sind, aufgrund der Ideologie und auch aufgrund dessen, wie das bewertet wird von außen.
Ja, ich habe mich gerade erinnert noch an eine Situation, die ich mit Grit Lemke hatte, als wir eine Veranstaltung in den Bücherhallen hatten. Also ich habe moderiert, sie hat ihr Buch vorgestellt und sie hat dann an einer Stelle auch über Heimat gesprochen und das spielt ja hier doch stark mit rein, wenn wir auch über Nostalgie sprechen. Und ich krieg's nur so sinngemäß hin, weil die Veranstaltung haben wir nicht nicht aufgezeichnet. Aber sie meinte dann, ja, sie findet es immer eigenartig, wenn irgendwelche Leute beispielsweise aus Süddeutschland kritisieren, dass sie sich positiv auf so etwas wie Heimat bezieht. Das sind dann, hat sie gesagt, Leute, die dann vielleicht in einer mittelalterlichen Kleinstadt leben, in einem Haus, das vor 400 Jahren gebaut wurde, in dem die familiären Vorfahren seit 5 Generationen leben. Und solche Leute wollen dann ihr erklären, dass so etwas wie Heimat ein Quatschkonzept ist. Ihr, die in Hoyerswerda in den Plattenbau gezogen ist, ich glaube Erstbezug war, die ersten Mann, die in dieser Wohnung gewohnt haben, und inzwischen sind in Hoyerswerda auch viele dieser Plattenbauten, die Ende der 60er und den 70er gebaut wurden, wieder abgerissen worden. Also es sind doch sehr, sehr unterschiedliche Voraussetzungen, von denen man dann über Nostalgie und auch über Heimat spricht, wenn, zwischen jemanden in der süddeutschen Kleinstadt im 400 Jahre alten Haus und jemanden wie Gretel Emke.
Ich finde, da können wir auch nochmal zurückgreifen auf Hannah Arendt, weil das Bestehen oder das Beständige, das, wenn immer alles bleibt, dann hat man vielleicht gar nicht das Bedürfnis, so sich zu sehnen oder zu schwelgen in Erinnerungen, weil alles noch da ist. Und wenn es verloren geht, dann braucht man etwas, an dem man sich festhalten kann, so wie Hannah Arendt jetzt an die Sprache und zumindest die Erlaubnis, sich auch positiv zurückbesinnen zu können auf Momente mit Menschen, an welchem Ort auch immer.
Und da kommt wieder diese Vielschichtigkeit und diese Doppeldeutigkeit, wenn man so möchte, von Nostalgie, nämlich diese freudige Erinnerung und das traurige Vermissen. Du musst die Heimat nicht vermissen, wenn du sie sowieso hast. Aber wenn du sie halt nicht mehr hast, dann kommt eben das Vermissen mit dazu. Ja, Nostalgie, Rückschritt oder Rückhalt. Wie würdest du die Frage jetzt beantworten nach allem, was wir besprochen, diskutiert und gehört haben?
Also auf gar keinen Fall klar, sehr ambivalent. Es wird mich noch eine Weile beschäftigen, denke ich. Und hast du ein Fazit?
Nee, ich habe eigentlich kein Fazit, nur dass ich doch denke, dass es doch falsch wäre, die Nostalgie einfach von vornherein zu verdammen, sondern man sollte wirklich gucken, in welchen unterschiedlichen Ebenen sprechen wir von Nostalgie, persönlich, gesellschaftlich, und ich glaube auch auf allen Ebenen kann es positive, aber eben auch negative Effekte haben, sich nostalgisch zu erinnern.
Grit Lemke hat gesagt, die Nostalgie ist etwas, was einen auch im Gleichgewicht hält, so in etwa.
Also, ein Anker, das fand ich sehr gut, das Bild von einer Verankerung, ja. Verankerung in der Zeit.
Absolut. Und man braucht also die Vergangenheit für die Gegenwart, aber ein Blick in die Zukunft lohnt sich sicher auch. Und das machen wir dann mal in der nächsten Folge.
Ihr könnt diese, wie alle anderen Folgen, natürlich nachhören in unserer Lieblings-App.
Die ARD Audiothek.
Wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, Kritik, Lob, Gedanken, Anmerkungen, Hinweise, könnt ihr das machen per Mail an
t-mit-warum@ndr.de. Und wir freuen uns auch über eure nostalgischen Geschichten und Gedichte. Würde ich schön finden.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.
Hallo, hier ist nochmal Denise. Ich habe nochmal einen Hörtipp für euch. Mit der Schule ist es ein bisschen wie mit der Bahn. Fast alle können mitreden und fast alle sind sich einig, da muss mal was passieren. Akuter Lehrkräftemangel, immer schlechtere PISA-Ergebnisse, Bildungsungerechtigkeit und immer neue Herausforderungen wie Antisemitismus oder KI. Bob Blume weiß, wovon er spricht. Er ist selbst aktiver Lehrer und hat seinen eigenen Podcast, in dem er mit kompetenten Gästen darüber spricht, was sich ändern sollte im deutschen Schulsystem. Die Schule brennt ist der Bildungspodcast mit Bob Blume, ein SWR-Podcast in der ARD-Audiothek. Und ihr könnt diesen Podcast auch überall sonst hören, wo es Podcasts gibt.